Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wollt ihr was mitnehmen von der Linken?
Geht das auch die Brille?
Ein Samstagvormittag Ende April. In der Fußgängerzone in einem Bremer Vorort haben CDU, SPD und die rechtspopulistische Partei Bürger in Wut Infostände aufgestellt. Ein paar Meter weiter in der Einkaufspassage hat sich eine kleine Gruppe meist jüngerer Menschen um einen Tisch mit einem lilafarbenen Segel versammelt.
Haben Sie noch so einen Kugelschreiber?
Ja.
Kann ich auch so einnehmen?
Auf dem Tisch liegen Flyer mit den wichtigsten Forderungen der Linken. Daneben Kugelschreiber, Lollis, kleine Holzkreisel und pinkfarbene Anti-Stress-Bälle mit schwarzem Aufdruck. Die Linke, Landesverband Bremen.
Das sind die Anti-Stress-Bälle, genau, ja.
Die Anti-Stress-Bälle könnten die linken Mitglieder eigentlich selbst gut gebrauchen. Denn auch hier im traditionell linken Bremen, wo die Linkspartei gemeinsam mit SPD und Grünen regiert, sind die Umfragewerte auf derzeit 7% gesunken.
Das ist das Kurzprogramm.
Ein Rentner kommt zum Stand und möchte ein Parteiprogramm haben.
Sarah ist nicht da.
Nein.
Als er hört, dass Sarah Wagenknecht nicht kommt, zieht er enttäuscht ab. Klassische Sarah-Zielgruppe, kommentiert Gesundheitssenatorin und Co-Spitzenkandidatin Claudia Bernhard lakonisch. Ältere Männer. Und schiebt noch nach. Ich glaube ja nicht, dass das mit der eigenen Partei funktioniert. Also der Partei, die Sarah Wagenknecht angeblich gründen will.
Die Linke. Niedergang einer Protestpartei. Ein Feature von Ulrike Köppchen.
Deutschland hat gewählt.
Die Linke ist die klare Verliererin dieser Bundestagswahl.
Das Ergebnis ist ja auch desaströs.
Möglicherweise verhelfen ihr am Ende nur die Direktmandate zu einem Einzug in den Bundestag.
Besteht jetzt die Gefahr, dass die Linke als politische Kraft in Deutschland untergeht?
Die Bundestagswahl am 21. September 2021. Ein schwarzer Tag in der Geschichte der Linken. Mit 4,9% der Stimmen verfehlt die Partei die 5%-Hürde knapp. Nur weil sie 3 Direktmandate gewinnt, darf sie dennoch gemäß ihrem Zweitstimmenanteil ins Parlament einziehen. Aber natürlich deutlich dezimiert.
Vorher waren wir 69 Abgeordnete, sind wir 39 Abgeordnete und müssen prinzipiell die gleiche Arbeit, die gleiche parlamentarische Arbeit weitermachen. Da haben sich natürlich Veränderungen ergeben. Wir haben umstrukturiert, wir haben die Arbeitsbereiche neu sortiert, damit wir da eine größere Effizienz haben.
Amira Mohamed Ali, eine der beiden Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag. Die reduzierte Personalstärke belastet die Partei auch finanziell, weil weniger Mittel zur Verfügung stehen. Schlimmer noch aus linken Sicht, der Trend geht weiter bergab.
Wir sind im bei den bundesweiten Umfragen jetzt schon lange Zeit bei 4%. Und da mal bewegt sich es ein bisschen nach oben, aber natürlich ist das eine Krise, die uns in der Existenz bedroht. Und die nächsten Monate werden da meiner Ansicht nach ganz entscheidend sein.
Denn neben Bremen wird in diesem Jahr auch noch in Hessen und Bayern gewählt. In Bayern hat es die Linke noch nie in den Landtag geschafft. In Hessen dagegen war sie seit 2008 durchgängig im Parlament vertreten. Doch sieht es im Moment nicht danach aus, als würde der Linken dort der Wiedereinzug gelingen. Nur 2-3% der Wähler würden der Partei in Hessen nach aktuellen Umfragen ihre Stimme geben. Damit wäre die Linke dann in keinem Landtag eines westdeutschen Flächenlandes mehr vertreten.
Man muss leider ehrlicherweise feststellen, dass ganz offensichtlich viele Menschen, für die wir eigentlich sprechen, sich von uns im Moment nicht vertreten fühlen.
Die Gesundheitssenatorin und linke Spitzenkandidatin Claudia Bernhard ist mit einem alten, zerbeulten Saab unterwegs zum nächsten Wahlkampftermin. Eine dunkelhaarige, schlanke Frau um die 60, bürgerlich adrett, die man vom Äußeren her nicht unbedingt in der Linkspartei vermuten würde. Durch das Krisenmanagement in der Corona-Krise hat sie sich einen guten Ruf in der Stadt erworben. Genauso wie die zweite Bremer Linken-Senatorin.
Meine Kollegin, also Christina Vogt, die ist ja für Wirtschaft zuständig und ich für Gesundheit. Und wir kriegen durch die Bank mit wenigen Ausnahmen ein sehr positives Feedback.
Gegenwind kommt aus Berlin. Die ständigen Streitereien in der Bundespartei, die Querelen um die Haltung zu Russland und dem Krieg in der Ukraine, sind nicht gerade hilfreich im Bremer Wahlkampf.
Das macht ein schlechtes Bild, dass man sich insbesondere da immer untereinander bekriegt. Es wird uns sehr angekreidet, jetzt zumindest auf der Bundesebene, dass es diese Russlandfreundlichkeit gibt. Und damit ist, sehr pauschal auch schwer umzugehen, auch hier vor Ort.
Punkten will die Linkspartei in Bremen mit klassisch linken Themen. Höhere Löhne, bezahlbarer Wohnraum, gute Gesundheitsversorgung.
Na natürlich, dass wir sagen, diese soziale Frage stellt eine exorbitante Herausforderung. Bremen ist ja kein reiches Bundesland. Wir müssen das auf allen Ebenen tatsächlich durchdekliniert bekommen. Und wir brauchen hier natürlich entsprechende Löhne. Und wir müssen eine Gesundheitsversorgung hinbekommen, die in die Stadtteile niedrigschwellig verankert ist. Und das sind Themen, die uns eigentlich in erster Linie beschäftigen.
Aber reicht das, um das Profil der Partei zu schärfen? Sie in den Augen der Wählerinnen und Wähler unverzichtbar zu machen? Sind das nicht Themen, die auch die SPD in ähnlicher Form vertritt?
Dass wir das in der Weise zur Priorität machen, würde ich sagen, ist schon nochmal spezifisch links. Wir haben es gerade an der Impfkampagne gemerkt, dass es den Stadtteilen an Information hapert, aber auch an konkreter Aufklärung, dass wir mehrsprachig Gesundheitskräfte dort vor Ort verankert haben. Das war keine genuin sozialdemokratische Politik, sondern die ist da durchaus nochmal sehr viel Mittelschicht geprägter gewesen. Und das konnten wir in der Koalition hier gut durchsetzen. Wir sind hier sehr pragmatisch unterwegs gewesen und haben aber in all diesen Kooperationen den sozialen Aspekt immer an erste Stelle gestellt, obwohl wir gleichzeitig mit Unternehmen und Firmen zusammengearbeitet haben. Das ist eine Kombination, die sind die Menschen von den Linken so nicht gewöhnt. Und das würden wir aber auch ganz gerne weitermachen.
Sich nicht ständig mit sich selbst beschäftigen. Diesen Appell hört man in der Linkspartei häufig. Gefruchtet hat er bisher nicht. Selbst ein eher vage gehaltener Aufruf der Parteigranten Gregor Gysi und Dietmar Bartsch vom April 2023, endlich die Richtungsstreitigkeiten und die Selbstdemontage der Linken zu beenden, zieht sofort öffentliche Kritik aus der Partei nach sich. Als heillos zerstrittener Haufen steht die Linke da, zersplittert in eine unübersichtliche Zahl von Gruppen, Grüppchen und Fraktionen. Und ist dabei schon über den Punkt hinaus, wo man hinter den Konflikten überhaupt noch einen Richtungsstreit erkennen könnte, meint Thomas Falkner, Partei-Urgestein und ehemaliger Mitarbeiter des inzwischen verstorbenen früheren PDS-Chefs Lothar Bisky. 2021 gab Falkner entnervt von den ewigen innerparteilichen Kämpfen auf und verließ die Linke.
Die Partei stirbt, sie zerfällt. Also was ich wahrnehme von Kontakten, und das ist jetzt auch nicht gerade wenig, ist ein tief sitzender Argwohn von jedem gegen jeden. Traditionelle Strömungsbindungen zerfallen, weil kein Konzept dieser Strömung hat sich irgendwie als erfolgreich erwiesen. Jetzt muss man also irgendwie mit sich klären, woran das liegt, oder noch besser, wer ist daran schuld, also der jeweils andere. Ja, das ist jetzt gar nicht so kabarettistisch gemeint. Also das sind zum Teil Schicksale von Menschen, die mich sehr berühren, die also daran zerbrechen oder kaputt gehen. Und bei vielen anderen ist es einfach, also bis in Gremien und Apparate hinein, sagen, ja, es geht sowieso zu Ende. Also solange wir hier noch unseren Job haben, nehmen wir das Geld mit und dann muss man schon mal gucken, ob man was anderes macht oder so. Also völlige Selbstpreisgabe.
Die linken Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Amira Mohamed Ali, stört sich weniger an den Konflikten als an der Art, wie sie von den Parteimitgliedern ausgetragen werden.
Auf einem Parteitag sich zu streiten, also in den Parteigremien, das finde ich völlig unproblematisch. Problematisch finde ich, wenn eben über die sogenannten sozialen Medien, über Presse, halt Konflikte in Öffentlichkeit ausgewalzt werden. Das braucht kein Mensch und das finde ich auch sehr unprofessionell.
Eine Folge des desaströsen Erscheinungsbilds: die Partei schrumpft. Viele Mitglieder verlassen die Partei. Allein im vergangenen Jahr hat die Linke 6.500 Mitglieder verloren. Mehr als 10%. Neben der aktuellen Krise steckt dahinter auch ein strukturelles Problem. Die Linkspartei ist überaltert, sagt die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Freien Universität Berlin.
Wenn man sieht, dass die Zahl der durchaus vorhandenen Neueintritte bei jungen Menschen bei weitem nicht die Zahl derer, die im hohen Alter wegsterben, aufwiegen kann. Dass die Partei in allen ostdeutschen Bundesländern inzwischen nicht mal mehr fünfstellige Mitgliederzahlen vorweisen kann, also diese einstige ostdeutsche Hochburg wirklich hat einbüßen müssen, dann ist die Lage ernst an ganz vielen Fronten.
Wenn man mit Vertretern der Linken über die Krise der Partei spricht, dauert es in der Regel nicht lange, bis der Name Sarah Wagenknecht fällt. Die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linkspartei tingelt seit Jahren durch die Talkshows und stänkert gegen eine vermeintliche Lifestyle-Linke, in die sich ihre Partei gewandelt habe. Ein 2021 gegen sie angestrengtes Parteiausschlussverfahren blieb erfolglos. Nach ihrem Auftritt in der Haushaltsdebatte des Bundestags im September 2022 werden aus den Reihen der Partei erneut Ausschlussforderungen laut.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Aber nicht nur, weil sie zu feige sind, sich mit den Krisengewinnern anzulegen. Das größte Problem ist ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn?
Demonstrativ geklatscht hat bei der Rede die Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali. Aber auch sie hätte vielleicht die eine oder andere Formulierung anders gewählt.
Wirtschaftskrieg vom Zaun brechen, fand ich auch kritisch, ehrlich gesagt. Aber ob man das so, wie es formuliert war, das war für viele, mit denen ich gesprochen habe, in der Bevölkerung überhaupt gar nicht der relevante Punkt. Sondern die haben sich durch diese Rede vertreten gefühlt, weil sie auch ein Gefühl angesprochen hat, nämlich, was passiert da eigentlich? Was passiert da mit diesen Sanktionen? Was macht das eigentlich mit den Energiekosten? Was macht das eigentlich mit unseren Lebenshaltungskosten? Wieso wird das überhaupt nicht berücksichtigt? Und das hat Sarah an der Stelle, da hat sie bei vielen Menschen einen Nerv getroffen. Auch wenn, klar, also ich habe die Rede ja selber nicht gehalten, ich habe andere Formulierungen gewählt, aber da hat sie bei vielen meiner Ansicht nach einen Punkt getroffen.
Aber auch eine ganze Reihe von Parteiaustritten verursacht. Darunter auch der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Ulrich Schneider und der frühere linken Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi. Durch diese Parteiaustritte verschiebe sich das Kräfteverhältnis innerhalb der Linken, sagt Thomas Falkner.
Ich glaube, dass inzwischen in der Parteibasis diejenigen, die im Zweifel für Wagenknecht sind, stärker sind als die, die im Zweifel dagegen sind. Das hängt einfach mit einer massiven Austrittswelle zusammen, die es offensichtlich gibt. Viele verlassen die Partei gerade wegen der Dinge, die Wagenknecht da betreibt. Bundestagsreden, die Demonstrationen vor dem Brandenburger Tor.
Der Streit um die Haltung zu Russland und dem Krieg in der Ukraine droht die Linke zu zerreißen. Im Kleinen sieht die Welt dagegen manchmal noch gut aus. Zumindest an einigen Orten. So wurde im April die Linke Christina Buchheim in Köthen zur Bürgermeisterin gewählt. Und weil gute Nachrichten so rar geworden sind bei der Linkspartei, bekommt die 25.000 Einwohnerstadt in Sachsen-Anhalt plötzlich viel Aufmerksamkeit.
Für uns als Linkspartei war es natürlich wichtig, auch wieder einen Erfolg einzufahren. Und das hat natürlich dann auch medial entsprechende Beachtung gefunden, die entsprechenden Interviews. Aber ich habe unwahrscheinlich viele Glückwünsche erhalten und Zuspruch, dass man eben auch mit einer anderen Politik, ich nenne es mal andere Politik, nämlich dass man sich für die Dinge der Menschen vor Ort interessiert und sich darum kümmert, eben auch Erfolge einfahren kann.
Einen Wahlkampf ganz ohne Plakate und Flyer habe sie gemacht, erzählt Christina Buchheim. Mit lokalen Themen, mehr Bürgerbeteiligung, der verödenden Innenstadt, Energiepreisen und mehr Transparenz bei politischen Entscheidungen. Damit, dass sie die Wahl gewinnt, hat sie selbst nicht gerechnet. Aber ihr Kümmererkurs und dass sie eine von hier ist, kam bei den Menschen gut an.
Ich stehe möglichst alle 14 Tage in der Fußgängerzone, ansprechbar für die Menschen, wo sie ihre Probleme anbringen und wo ich dann natürlich auch die Probleme aufnehme und mich darum kümmere und ihnen wiederum ein Feedback gebe, was ich erreicht habe oder eben auch nicht erreicht habe.
Immer wieder sei sie im Wahlkampf aber auch auf die Probleme der Bundespartei angesprochen worden.
Der Friedensaufruf von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer war zum Beispiel ein Thema. Also man merkt doch, dass gerade die ältere Generation die Friedensthematik umtreibt. Ja, dass viele Angst vor Krieg haben. Das nimmt man also deutlich wahr. Und dass viele eben auch fordern, dass man wieder in Verhandlungen eintritt. Und deswegen auch sehr dafür waren, dass dieser Aufruf gestartet wurde, dass eine große Aktion in Berlin war. Da wurde man eben drauf angesprochen, warum das dann seitens der Bundespartei nicht unterstützt worden war. Wir waren ja immer die Friedenspartei.
Immer wieder Sarah Wagenknecht. An ihr scheiden sich die Geister. Auch in Köthen.
Das denke ich eben nicht. Also dieser ganze ideologische Streit ist für viele nicht so nachvollziehbar, sag ich mal so. sondern man schaut bei Politikern oft hin, verstehen die mich? Kennen die meine Interessen? Nehmen sie meine Interessen wahr? Ich sehe es so, wenn Sarah Wagenknecht hier war, sie hat immer den Markt bei uns gefüllt. Eigentlich wie kein anderer, muss ich mal sagen. Und dass sich die Menschen von ihr irgendwo verstanden fühlen und sie auch verstanden wird und sie schon irgendwo für uns ein Aushängeschild ist. Und viele, die ihr Kreuz bisher bei der Linken gesetzt haben, das schon auch wegen Sarah Wagenknecht gemacht haben.
Aber sie vergrault auch viele. Das weiß auch Amira Mohammed Ali, die Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Sie wird dem Wagenknecht-Flügel zugerechnet.
Und nun ist es ja kein Geheimnis, dass es seit vielen Jahren mit und um Sarah Konflikte gibt. Aber das hat auch nicht nur, das wird immer so dargestellt, mit ihrer Person, also mit der Person Sarah Wagenknecht zu tun. Nein, das sind durchaus auch Richtungsstreitereien in der Partei.
Wo will die Linke hin? Welche inhaltlichen Schwerpunkte will sie setzen? Welche Wählerinnen und Wähler will sie ansprechen? Das seien wichtige Fragen, die die Linke klären müsse, sagt Mohammed Ali.
Ich würde es halt ausgesprochen begrüßen, wenn wir das schaffen würden, diese Themen innerhalb der Parteigremien solidarisch miteinander zu besprechen und dass es eben keine öffentlichen Konflikte gibt, weil die schaden absolut.
Sie können aber kaum ausbleiben bei einer Politikerin, die sich permanent über Parteibeschlüsse hinwegsetzt und mit ihren provozierenden Äußerungen der Sprache von Rechtspopulisten gefährlich nahe kommt.
Gerade auch die aktuellen Auseinandersetzungen um Sarah Wagenknecht ist diesbezüglich ein spannendes Thema, weil Sarah Wagenknecht unter AfD-Anhängern sogar noch populärer ist als unter den linken Anhängern. Also da gibt es durchaus bei einem Teil der Wählerschaft Berührungspunkte.
Sagt Stefan Merz vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP.
Also gerade in den ersten Jahren, als die AfD sich etabliert hat mit zweistelligen Prozenten in Ostdeutschland, hat die Linke bei jeder Wahl dramatisch an die AfD verloren. Das ist im Osten der wichtigste Wettbewerber für die Linke gewesen.
An keine andere Partei hat die Linke bei Landtagswahlen in Ostdeutschland zwischen 2014 und 2019 so viele Wähler verloren wie an die AfD. Schon seit ihrem Bestehen war die AfD für einen Teil der linken Wähler die attraktivere Protestpartei, zumal die Linke inzwischen an einigen Landesregierungen im Osten beteiligt gewesen war, insofern nur noch bedingt als Protestpartei wahrgenommen werden konnte. Als 2015/16 die migrationsfreundliche Haltung großer Teile der Linkspartei deutlich wurde, liefen ihr in Ostdeutschland dann endgültig die Wähler in Scharen davon. Und Sarah Wagenknecht begann ihre Partei öffentlich mit Äußerungen zu Flüchtlingen, die angeblich das Gastrecht missbrauchten, zu provozieren.
Also man hat die Talkshows gesehen, war entsetzt, was Frau Wagenknecht da so erzählt. Teilte am nächsten Tag mit, das widerspricht ja auch allen Parteibeschlüssen, aber die waren eigentlich auch eher ideologischer Art, also bekenntnishafter Art, aber nicht politischer Art.
Sagt das langjährige Linken-Mitglied Thomas Falkner.
Und deswegen kann man sich in dieser großen Gruppe von Linken eben nicht einigen, weil die einen sagen, offene Grenzen für alle in Not. Und die anderen sagen, wir brauchen Einwanderungsrecht. Wir haben an diesem Gesetz gearbeitet. Das war schon also sehr, sehr liberal. Das wäre von allen anderen Bundestagsparteien also als illusorisch kritisiert worden.
Auf diesen Grundkonflikt zwischen ihren kosmopolitischen, auf Diversität setzenden Parteimitgliedern und Teilen ihrer Wählerschaft, die eher auf Nation und homogene Gemeinschaft setzen, hat die Partei bis heute keine überzeugenden Antworten gefunden. Muss sie sich inhaltlich anders positionieren? Sich stärker besinnen auf soziale Kernthemen? Das fordert zum Beispiel die Bremer Wirtschaftssenatorin Christina Vogt.
Also wir dürfen nicht vergrünisieren. Also dafür gibt es ein Original. Also wir müssen immer den Fokus haben auf Menschen und für Menschen und mit Menschen, die eben, für die das Geld nicht aus der Steckdose kommt. So, wir brauchen keine zweite grüne Partei. Also das finde ich irgendwie genauso anstrengend wie die Position von Sarah. Und das meinte ich, man muss das endlich mal wirklich vernünftig ausdiskutieren und dann auch mal sagen, okay, dann gibt es eben halt auch mehrheitliche Entscheidungen. Insofern war es ein Fehler, schon seit Jahren, da einfach nicht mal tatsächlich Entscheidungen herbeizuführen und stattdessen irgendwie führen viele, die im Bund den Ton angeben, Diskussionen auf Metaebene, anstatt sich darum zu kümmern, irgendwie was unsere Aufgabe wäre, nämlich eine praktische Politik für Menschen zu machen, die ein geringes Einkommen haben und irgendwie um ein vernünftiges Sozialsystem zu kämpfen.
Eigentlich sind die Zeiten nicht schlecht für eine linke Oppositionspartei. Soziale Themen stehen im Fokus. Die auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich. Niedrige Löhne, steigende Mieten und drohende Altersarmut auf der einen, immenser Reichtum auf der anderen Seite. Wie viel Staat, wie viel Solidarität, wie viel Umverteilung brauchen wir?
Man hat, glaube ich, versäumt zu sehen, dass das so ist einerseits, dass also im Grunde jetzt gerade programmatische Ideen gebraucht würden, und man hat andererseits sich zu oft auf so eine fundamental oppositionelle, jede staatliche Entscheidung ist Misthaltung oder wahlweise auf so eine systemüberwindende Perspektive, also einfach die Demokratie als Kapitalismushort und das gilt es zu negieren, das muss sich ändern, zurückzuziehen.
Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach.
Man hält sich so ein bisschen wohlfeil zurück mit den eigentlich nötigen Vorschlägen, wie es denn für die Zukunft aussehen soll. Also zum Beispiel, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht oder soziale Gerechtigkeit, dann ist es zu einfach zu sagen, Enteignung links oder höhere Steuern rechts, sondern neben diesen zwei ja durchaus linken und berechtigten Forderungen muss es aber noch mehr geben.
Hinzu kommt, dass die Partei sich keineswegs einig ist, dass sie sich stärker auf ihre klassische Klientel besinnen sollte, auf die Geringverdiener und Malocher, die soziale Verbesserungen wünschen. Gerade für jüngere Mitglieder spielen identitätspolitische Fragen eine große Rolle, sagt Stefan Merz vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP.
Diese identitätspolitischen, gesellschaftspolitischen Fragen treiben natürlich vor allem die Linken in westdeutschen Universitätsgroßstädten um. Und dort wird es natürlich getrieben von jungen Studenten, Studentinnen häufig. Und das dreht natürlich indirekten Kontrast zu, sage ich jetzt mal, den traditionellen älteren Wählern in Ostdeutschland, die noch eine ganz andere Ostsozialisation und eine ganz andere Umgebung gelebt haben. Und das ist natürlich etwas, was die Linke gerade auch mit ihrer Ost-West-Konstellation unter besondere Spannung setzt.
Das sei aber kein Problem, mit dem sich nur die Linke herumschlagen müsse, betont Wahlforscher Stefan Merz.
Es ist ein Spagat, den linke Parteien hinbekommen müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Und dieser Spagat gelingt mal besser, mal weniger. Auch die SPD hat diesen Spagat seit 30, 40 Jahren letztlich, muss sie versuchen zu bewältigen. Da wird auch die Linke nicht dran vorbeikommen, diese Themen irgendwie zusammenzubinden. Und das ist nun mal nicht einfach.
Thomas Falkner kennt die Konflikte, die die Linkspartei und schon deren Vorgängerin, die PDS, immer geprägt haben.
Und man kann das jetzt wirklich vom aktuellen Phänomen her betrachten, sagen, 1000 Blockaden, ein freidrehender Akteur wie Frau Wagenknecht, die anderen, die nichts tun. Wenn man aber dahin guckt, was sind das für Blockaden, dann geht die Geschichte eigentlich bis in die Gründungsgeschichte, also der PDS in dem Fall, zurück, weil es der Konflikt zwischen dem Versuch, wirklich Politik zu machen, Entscheidungen zu beeinflussen und herbeizuführen, die den Weg der Gesellschaft bestimmen, die für Menschen Folgen haben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das Verwalten von ideologischen Gewissheiten, von politischen Träumen, von Utopien und dergleichen. Dieser Konflikt war ja von Anfang an in der PDS auch da und wurde auch sehr heftig ausgetragen.
Der Konflikt zwischen denen, die konstruktive Politik machen wollen, und denen, die sich als Fundamentalopposition und Protestpartei sehen, zieht sich durch die gesamte Geschichte von PDS und Linkspartei. Mehr als ein Jahrzehnt nach ihrer Gründung 1989 als SED-PDS schien die PDS in der Realität der praktischen Politik angekommen zu sein. Sie beteiligte sich an Landesregierungen und schon in den 1990er Jahren tolerierte sie eine rot-grüne Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt. Doch dann erlebten diese Konflikte durch die Vereinigung von PDS und der westdeutschen SPD-Abspaltung WASG 2007 in gewisser Weise eine Neuauflage. Denn die inzwischen größtenteils recht pragmatischen PDS-Politiker aus dem Osten, die sich als Vertreter einer wenn auch geschrumpften Volkspartei sahen, trafen auf eine bunte Mischung aus linken Sozialdemokraten, enttäuschten Gewerkschaftern und ehemaligen Kommunisten, die WASG-Chef Oskar Lafontaine um sich geschart hatte.
Vieles führt in der politischen Kultur nicht zusammen. Es gibt Meinungsunterschiede. All das wäre nicht erheblich, mit all dem müssten wir umgehen können. Aber in unserer Fraktion im Bundestag herrscht auch Hass.
Solche Sätze klingen ziemlich aktuell, doch sie stammen aus der Rede des damaligen Fraktionschefs Gregor Gysi auf dem Parteitag 2012 und offenbarten schon damals tiefe Konflikte in der Linken. Diese Konflikte fielen in eine Zeit, in der es für die Linke von den Wahlergebnissen her gar nicht so schlecht aussah. Nachdem sie 2002 nur 4% der Zweitstimmen geholt hatte, kam sie 2005 auf 8,7% und erreichte 2009 mit 11,9% ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl.
Bekanntlich verträgt die Linke zwei Dinge nicht: Niederlagen und Erfolge.
Wir wissen, dass dieser Konflikt eine Vorgeschichte hat. Aber es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg.
Redlich müht sich Linken-Vorsitzende Janine Wissler bei ihrer Rede, auf dem Parteitag im Juni 2022 in Erfurt irgendwie die Brücke zu schlagen zwischen der traditionellen Kritik der Linken an NATO und US-Imperialismus und einer entschiedenen Verurteilung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Es ist eine Rede, die klar macht, es gibt großen Klärungsbedarf in der Linken. Das findet auch die Hamburger Linken-Vorsitzende Sabine Ritter, die zum Stadtteilfest nach Bremen gekommen ist, um die dortigen Genossinnen in ihrem Wahlkampf zu unterstützen. Und die jetzt, zwischen Hüpfburg und Kuchen, über ihre Position zu Russland und dem Ukraine-Krieg nachdenken muss.
Jetzt habe ich den Satz, den Sie nachher auch senden dürfen. Der geht so, Achtung. Ich denke, dass es im Prinzip korrekt ist, dass wir im heiligen Erfurter Programm, das ja, ne, also unser aller Parteiprogramm, da steht drin, dass die Linke eintritt für eine europäische Außenpolitik und für eine internationale Politik, die neue Sicherheitsbündnisse sozusagen schaffen will, unter Einschluss von Russland. Und das ist nach wie vor richtig als sozusagen Endziel. Und das, was die Partei die ganzen letzten 15 Jahre verpennt hat und was wir dringend machen müssen, ist mal ausbuchstabieren, wie der Weg konkret unter den Bedingungen, die wir jetzt haben und aktuell mit einem Putin-Russland, das in der Ukraine rumsteht, wie der Weg tatsächlich dann dahin gehen kann. Da sind wir an manchen Stellen tatsächlich inhaltlich noch ziemlich blank und das ist ein Problem.
In der Frage der Waffenlieferungen geht die Hamburger Landessprecherin deutlich weiter als ihre Partei.
Ich habe viel Sympathie dafür, dass angesichts der Neuartigkeit eben auch dieser Situation oder auch der Tatsache, dass wir uns mit in unserer linken Tradition Waffen für El Salvador oder nach Kurdistan nicht besonders schwer getan haben, dass das auch sorgfältig diskutiert worden ist. Ich finde auch, die Partei muss es allemal aushalten, wohlbegründete Dissenspositionen zu ertragen. Das ist man kann aus einer linken Position absolut für Waffenlieferungen sein. Die Beschlusslage ist eine andere und hinter der stehe ich dann auch.
Im Büro der Fraktionsvorsitzenden und Parteilinken Amira Mohamed Ali sieht man die Frage der Waffenlieferungen ganz anders.
Ich finde, dass unser Parteiprogramm da nach wie vor die richtige Antwort gibt und dass Waffenlieferungen, insbesondere Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebieten, eben nicht dazu führen, dass ein Krieg schneller endet, sondern dass es dafür Friedensinitiativen braucht. Und es gäbe andere Dinge, die Deutschland, die Europa tun könnte und tun müsste, die sie aber nicht tun. Viele Länder des globalen Südens äußern sich so und wünschen sich, dass es zu ernsthaften Friedensgesprächen kommt.
Der Ukraine-Krieg ist vielleicht der größtmögliche Störfall für die Linke derzeit. Macht er ihr doch deutlich, dass die Welt nicht so ist, wie man jahrzehntelang gedacht hat.
Insofern glaube ich, man hat angefangen, an diesem wichtigen Thema nicht nur die eigene Beziehung zu Russland und zum Thema Waffenlieferungen und damit im Grunde außenpolitische und sicherheitspolitische Kurse zu hinterfragen, aber man ist noch nicht am Ende dieses Prozesses angekommen.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Doch hat die Partei überhaupt noch Zeit für diesen Klärungsprozess?
Die Wahlforschung zeigt, dass Parteien, die mehr mit sich selbst beschäftigt sind als mit ihrem Programm und mit der Frage, wie sie das Leben der Menschen draußen gestalten und besser machen können, nicht gewählt werden. Und ich glaube, es ist so langsam, kann man vielleicht sagen, nicht erst 5 vor 12, sondern 5 nach 12, für die Linke jetzt wirklich nochmal über eine Kurskorrektur und über Grundsatzklärungen nachzudenken. Wenn man das nicht tut, dann glaube ich, sind die nächsten Landtagswahlen und auch die Europawahl geeignet, vielleicht das Schicksal zu besiegeln, aber mindestens den Abwärtsstrudel noch mal deutlich dynamischer zu machen.
Die Linke, Niedergang einer Protestpartei. Das war ein Feature von Ulrike Köppchen. Redaktion Gerhard Schröder. Regie Anke Beims. Technik Christoph Richter. Es sprachen Monika Oschek und Andreas Tobias. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.